Wann hast du eigentlich das letzte Mal eine Geschichte erzählt?
Gute Frage. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie man Geschichte definiert. Ein bisschen schwingt der ja immer mit, das ist eigentlich unwahr, aber eigentlich ist es gar nicht unwahr unbedingt. Ne? Eine Geschichte kann fiktiv sein, aber kann auch real sein.
Und genau, ist es eine Story oder behauptest du, ein historisches Ereignis nachzuerzählen?
Also Story wäre immer fiktiv? Nee, auch nicht. Man sagt ja auch Story, wenn man etwas berichtet im Nachrichtenkontext, oder?
Ja, oder wenn man erzählt, womit man es zu tun hat, wenn man eine Marke kauft, will man ja auch davon ausgehen, dass es nicht komplett fiktiv ist. Zumindest behauptet man das dann.
Ja, also das letzte Mal eine Geschichte erzählt, habe ich wahrscheinlich, ohne es zu merken, ehrlich gesagt, oder ich kann mich jetzt nicht dran erinnern.
Eine wahre Geschichte?
Oder? Nee, eine wahre Geschichte.
Wann hast du das letzte Mal eine Lügengeschichte erzählt?
Nee, ich erzähle regelmäßig Lügengeschichten, weil ich halt auch Rollenspieler bin. Und da erzählt man sich ja nicht Lügengeschichten, aber fiktive Geschichten auf jeden Fall.
Aber das machst du in einem festen Rahmen, wo alle wissen, dass du.
Genau, deswegen ist auch keine Lügengeschichte im engeren Sinne. Aber eigentlich ist ja sowieso die Frage.
Ist Trump noch ein Lügner, wenn man eigentlich per se schon erwartet, dass er immer lügt?
Ja, die Frage ist ja, ob er selber glaubt, dass er lügt. Wenn er das nicht glaubt, dann ist er eigentlich nur ein Geschichtenerzähler.
Oder einfach ein krasser Postmodernist, der schon jenseits des Konzepts Lüge sich bewegt.
Ja, ein avantgardistisches Kunstprojekt, ja, was uns allen zeigen soll, dass wir nur in Konstrukten leben und nur alle an Narrative glauben und die aber, finde ich, beliebig arbiträr sind. Und wenn Trump jetzt sagt, dass er gewählt wurde, dann ist es halt ein Narrativ, was genauso gleichwertig neben anderen steht wie das Narrativ, dass er nicht gewählt wurde.
Und die Geschichte hast du mir ja vorhin schon mal erzählt, die Geschichte von Trump, dem Postmodern Artist.
Mhm.
Eigentlich war das deine letzte Geschichte.
Ja, war das schon eine Geschichte oder war das eher so eine Idee, ein Gedanke?
Naja, ich würde sagen, es ist ein bestimmtes Narrativ auf jeden Fall, ein Deutungsansatz, ein und vielleicht kann man ja schon von der Geschichte erzählen, wenn man von A über B zu C kommt? Von der Geschichte reden. Ich sollte mir zuhören beim Reden.
Also Tatsache ist auf jeden Fall, wir denken in Geschichten. Und manchmal machen wir auch aus Dingen, die eigentlich gar keine Geschichten sind, machen wir Geschichten. Es gab mal so ein Projekt, habe ich kürzlich gehört, wo einfach nur so Formen gezeigt wurden. Also es waren so zufällige geometrische Formen, die Leuten gezeigt wurden. Und wurden sie gefragt, was habt ihr gesehen? Und dann haben eine Mehrheit der Leute haben aus diesen geometrischen, zufälligen Formen haben Geschichten gemacht. Also da war ein Mann, der ist zu einer Frau gegangen und dann kam ein dritter Mann und so weiter. Also das ist einfach so, wie unser Gehirn funktioniert offenbar. Also wir können uns einfach Dinge auch besser merken, wenn wir sie in Geschichten erzählen.
Ja, das ist ja auch Common Sense, glaube ich, der aktuellen Forschung. Darauf beruhen ja auch irgendwie tausende Marketingkonzepte, die irgendwie immer wieder
Storytelling.
Drauf, genau. Habe dir auch schon von diesem Artikel, der irgendwann mal vor Jahren in der NZZ war, irgendwie so gegen das Narrativ, gegen das ewige Narrativ, weil irgendwie überall nur noch von Storytelling und Narrativen die Rede war und man solle doch aufhören, immer nur von Geschichten zu reden und einfach mal zurück zu den Fakten oder zurück zu auch dem Zusammenhang losen.
Aber gibt es die Fakten ohne die Geschichte? Also was ist denn ein alleinstehender Fakt so im sozialen Kontext? Also ich meine, ja, es gibt wahrscheinlich einen Fakt, wie viele Kilogramm unsere Erde schwer ist oder sowas. Aber gibt es so in sozialen Zusammenhängen, in Politikzusammenhängen, gibt es da wirklich Fakten? Im engeren Sinne.
Na, ich glaube, der wichtige Unterschied ist, ob du einen Kausalzusammenhang knüpfst zwischen zwei Ereignissen.
Das machen wir aber immer automatisch, glaube ich, in unserem Kopf.
Genau.
So funktionieren wir Menschen einfach.
Aber das kann einen ja auch ganz schnell
fehlleiten.
In ganz eigenartige Orte bringen.
Ja, zu QAnon zum Beispiel.
Genau. Deshalb ist es ja vielleicht wirklich ganz erfrischend, wenn man einfach nur sagt, diese zwei Personen haben sich getroffen und währenddessen ist das passiert, aber das kann miteinander zu tun haben, muss es nicht. Und wir gucken uns jetzt erstmal beide Ereignisse an und halt, also vielleicht auch gerade, weil unser Gehirn dazu neigt, überall Zusammenhänge knüpfen zu wollen, immer wieder darüber nachzudenken, dass das halt das ist, was unser Gehirn will, aber nicht unbedingt das, was wahr ist. Und das ist ja auch eine ganz wunderschöne Eigenschaft. Also es geht ja weder darum zu sagen, dass das besonders schädlich ist oder besonders toll, aber dass man sich dessen zumindest bewusst ist.
Hm. Also machen wir einen sehr der menschlichen Natur bewussten Geschichtspodcast. Um mal jetzt darauf hinzukommen, worauf wir eigentlich die ganze Zeit hinwollen,
genau,
nämlich unser neues Podcast-Projekt.
Schon fast vergessen, worum es hier eigentlich geht.
Das ist nämlich unser neuer Podcast. Es ist der Teaser zu unserem neuen Podcast.
Genau, und da soll es tatsächlich um geschichtliche Zusammenhänge, nee, eigentlich nicht unbedingt, geschichtliche Phänomene, würde ich sagen, gehen. Erstmal.
Alles steht nebeneinander und hat keinen
genau.
Bezug zueinander. Nein.
Ja, nee, natürlich nicht. Sollen wir es einfach mal auf den Punkt bringen?
Gerne.
Also, wir haben uns viel vorgenommen und zwar ganz konkret 120 Jahre in 120 Podcast-Folgen abzuhandeln.
Und jetzt können wir mal die Geschichte des Geschichtspodcasts erzählen oder zumindest einen Aspekt davon. Als wir uns das überlegt haben mit den 120 Jahren, da war uns beiden nicht bewusst, was das eigentlich für ein unfassbares Mammutprojekt ist. Wir hatten nämlich mal ganz naiv angenommen, ja, wir machen 120 Folgen und machen so pro Monat eine und dann fangen wir vielleicht 1900 an oder ja, 1900 und dann sind wir irgendwann im Jahr 2020 und dann haben wir alles abgedeckt und dann haben wir mal nachgerechnet und gemerkt, wenn wir jeden Monat eine Folge machen, dann sind wir nach 120 Folgen nicht im Jahr 2020, sondern
genau.
im Jahr 2030 angelangt.
Weil,
und 10 Jahre älter.
Ja, weil genau, jedes Jahr hat 12 Monate und 120 mal, nee genau, 12 mal 10 sind 120. Und um es ganz wahrheitsgetreu zu erzählen, wir wollten zuerst 100 Jahre machen und weil sich das so schön anhört, wir wissen nicht, ob wir es in 10 Jahren hinkriegen, aber es hört sich schön an, 120 Jahre in 10 Jahren abzuhandeln. Und wenn wir dann im Jahr 2045 noch über das Jahr 2030 reden müssen und das die 120. Folge ist, dann ist es halt so. Aber jetzt ist erstmal das Ziel, das in den 10 Jahren auch runterzureißen.
Also 120 Jahre, 120 Folgen. Das ist das Konzept.
Genau.
Und das Ganze soll so ein bisschen gestaltet sein wie ein Jahrbuch oder ein Jahresrückblick mit verschiedenen Kategorien.
Genau.
So. Film des Jahres, Ereignis des Jahres, auch nochmal auf Kontinente aufgeschlüsselt und halt auch so, dass wir uns jeweils, zumindest habe ich das bisher so verstanden, wir sind auch noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber ich habe so verstanden, jeder bereitet sich für sich vor und verrät dem anderen auch nicht, was jetzt zum Beispiel für ihn oder sie das Ereignis des Jahres auf dem Kontinent Europa zum Beispiel war. Und dann können wir auch so ein bisschen diskutieren darüber, ob das andere vielleicht das Wichtigere ist oder nicht.
Genau, genau. Also eine Idee war zum Beispiel, dass ich dachte natürlich auch drüber nach, wie eurozentristisch oder wie okzidentalistisch wollen wir vorgehen und dachte, wir können ja zumindest versuchen, von jedem Kontinent irgendwas mitzubringen. Also die Antarktis wird wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein in den meisten Jahren, aber ja, auf jeden Fall durch diese Voreinstellungen auf die 7 Kontinente, wahrscheinlich meistens eher 6, zumindest ein wenig den Blick zu weiten. Und deshalb hatte ich ja, oder hatten wir die Idee, eben zu jeder Sendung die Number One News jeweils eines Kontinents mitzunehmen und dann genau mal zu diskutieren, ob das wirklich so wichtig zu nehmen ist, wie man sich das vorgestellt hat.
Genau. Und das ist natürlich immer auch subjektiv, also allein schon die Auswahl der geschichtlichen Ereignisse. Und natürlich haben wir es generell bei Geschichte mit einem Gegenstand zu tun, der 100% von Menschen gestaltet wurde und damit auch ein Stück weit konstruiert, natürlich immer auf irgendwie auch realen Ereignissen basierend, aber Geschichtsschreibung ist natürlich nicht neutral. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte das ja gern noch in einer ganzen philosophischen Breite und Tiefe diskutiert, aber
können wir ja mal in irgendeinem Jahr machen, wo sich das anbietet.
Wo, genau, ein wissenschaftstheoretisch relevantes Jahr. Mal gucken.
Wieder dem naiven Historismus.
Genau. Oder vielleicht anlässlich von Lyotards Rede zur Postmoderne, zum Posthistorismus.
In welchem, war das 1910?
Nee, so ein bisschen später. So. Nee, die Postmoderne war nicht gleich
zu. Ach so, also
genau. Das ist quasi der Begründer, der gedankliche Vater der Postmoderne.
Okay.
Ganz wichtig für KulturwissenschaftlerInnen, das ist vielleicht auch eine ganz nette Überleitung, vielleicht mal kurz zu sagen, wo wir so herkommen. Wollen wir darüber reden? Oder?
Ja,
vielleicht schon.
Wir haben beide nicht Geschichte studiert.
Nee, aber ich habe Kulturwissenschaften studiert und tatsächlich auch ein volles Semester Kulturgeschichte.
Ja.
Insofern, also was man da, also ich würde auch schon sagen, dass es das Gehirn oder das Denken in gewisser Weise verändert, so wie die meisten Erfahrungen, die man halt so zwischen 20 und 30 macht. Und ich würde schon sagen, dass ich bemerkt habe, dass viele Kuwis, wie sie sich nennen, eine vielleicht phänomenologische Sicht auf die Welt haben. Also, dass man immer guckt, ein Phänomen in seinem Kontext zu verstehen. Also etwas, was man sieht, nicht so wahrzunehmen, wie man selbst es gelernt hat, sondern zu versuchen zu verstehen, wie es in dem Umfeld, in dem es passiert oder in dem es sich zeigt, wahrscheinlich verstanden wird. Ich würde sagen, das ist was so mit dem Denken passiert, was ich wahrscheinlich mitbringe. Was wir gemeinsam haben, sind journalistische Erfahrungen, du natürlich wesentlich breiter als ich.
Ja, und studiert habe ich Politikwissenschaften, Soziologie und Medienwissenschaften, allerdings an einer Universität, die da einen sehr angelsächsischen Blick drauf hatte. Und das heißt, ich habe tatsächlich ziemlich viel mit Homo economicus Modellen gearbeitet und so. Also es ist schon ein ziemlich ökonomischer Studiengang gewesen.
Ah ja, ich glaube, da haben wir uns noch nie so im Detail drüber unterhalten.
Nee, das stimmt.
Ich habe dich immer eher als von Anfang an Journalisten wahrgenommen, gar nicht so als jemand, der mal an der Uni war.
Ach so.
No offense. Nein, also als einen vielseitig gebildeten Menschen natürlich, aber also halt nicht so als super verkopften Elfenbeinturmbewohner, was ich sehr gut finde. Aber genau, mein zweiter Hintergrund ist, ich glaube, ich bin wahrscheinlich eher so die, manchmal vielleicht aus dem Elfenbeinturm herausguckt. Aber wie ich hoffe, immer weniger. Mein zweiter Hintergrund ist ja noch Philosophie und Literatur. Und ich glaube, insofern wird wahrscheinlich von mir auch immer das Buch des Jahres kommen. Und vielleicht so der eine oder andere doch noch philosophischer Exkurs. Ich glaube, was wir noch gemeinsam haben, ist ja unsere humanistische Grundidee. Also wenn, wahrscheinlich wird unsere Geschichtserzählung dann vielleicht auch davon gefärbt sein. Also wahrscheinlich lässt sich das nicht ganz vermeiden.
Ja, ich wollte eigentlich eher so eine aus so einem christlichen Blickwinkel auf die Geschichte.
Fundamentalistisch, ja. Christlich.
Genau. Nee, also das erwartet euch. Und viel mehr müssen wir eigentlich gar nicht dazu sagen, oder? Oder was fehlt noch?
Nee, viel mehr müssen wir dazu nicht sagen. Wir könnten noch so ein bisschen drüber reden, was man sich da genau vorstellen kann.
Wir wollen ja nicht alle Kategorien jetzt verraten, oder?
Nee? Okay.
Aber vielleicht noch eine, die ein bisschen spannender ist und ein bisschen nicht ganz so naheliegend ist, wie jetzt das Ereignis des Jahres.
Ich habe ja schon verraten, ich werde das Buch des Jahres mitbringen. Ich hatte mir gewünscht, dass du die Innovation des Jahres mitbringst, technische Innovation.
Ja. Hast du eine Idee, ich habe ja für 1910 schon eine Innovation rausgesucht, das finde ich auch eine relativ naheliegende, aber hast du eine Idee, welche das sein könnte? Vielleicht als kleinen Teaser schon mal auf die Folge?
Nee, weil ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht.
Aber du bist auch nicht darauf gestoßen während deiner Recherchen über 1910?
Kann schon sein. Vielleicht habe ich es mir aber nicht unter dem Label Innovation gemerkt.
Ah.
Gib mir mal einen Hinweis.
Naja, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Medium entstanden im Jahr 1910. Also ist bei sowas oft dann die Frage, welches Jahr nimmt man jetzt als das Entstehungsdatum? Gibt es verschiedene Jahre, wo verschiedene Dinge passiert sind, aber 1910 ist eine sehr wichtige Sache passiert für ein Medium.
Ein audiovisuelles Medium?
Ohne visuell.
Ah, die erste Opernaufnahme, meinst du, im Radio?
Ja, das war die allererste Radiosendung, war 1910. Also erste Broadcasting.
Das war nicht nur die erste Musikaufnahme, das war wirklich die…
The World First Public Broadcast in New York City am 13. Januar 1910. Und das war diese Opernaufnahme, genau.
Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ich habe es mir nur notiert als erste Opernübertragung.
Ah, ja.
Genau, aber das, finde ich gut als Innovation des Jahres. Was wir vorhin schon angefangen haben, was eigentlich ganz witzig war, was wir weitermachen könnten, wäre dieses Zitate-Raten.
Ach ja, genau, stimmt. Lass
Vielleicht
uns damit
also
abschließen.
Genau.
Ja.
Also es war so, dass wir machen uns jetzt gerade noch Gedanken über den Jingle, den ihr das nächste Mal hören werdet, hoffentlich. Und finden beide einen anderen Geschichtspodcast sehr charmant, und zwar den Zeitsprung-Podcast, wo ja immer dieses Kreisky-Zitat, was wohl jeder Österreicher auf jeden Fall kennt.
Also ehemaliger Bundeskanzler von Österreich, in den 70ern, 70er, 80er war der, oder?
Mhm,
ja.
Ganz genau.
SPÖ.
Ja, ja, und der wohl immer noch so eine Art Volksheld durch alle Lager, also durch alle politischen Lager ist, und wohl auch so einiges in Wien gestiftet hat, was sich wohl auch heute noch gut auswirkt. Aber egal, das Interessante ist eben, dass ein Zitat von dieser historischen Persönlichkeit, wie man ihn ja inzwischen wahrscheinlich nennen kann, diesen Podcast einleitet. Ich weiß nicht, ob wir es kurz anspielen wollen. Vielleicht finde ich es. Darf man das? Darf ich das einfach so aus dem anderen Podcast kurz ansprechen?
Ich glaube, die würden sich nicht beschweren, aber das schneiden wir lieber rein, oder?
Ja, okay. Schneiden wir rein.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Und da sind wir wieder. Genau. Dieses Zitat ist natürlich ganz wunderbar für einen Geschichtspodcast. In der fünften Folge wird auch erklärt, was der Hintergrund war. Könnt ihr euch ja mal anhören. Zeitsprung-Podcast, wenn ihr das wollt. Aber auf jeden Fall haben wir halt nach so einem ähnlichen Zitat gesucht. Natürlich nicht, um das zu kopieren, sondern weil das einfach immer wieder funktioniert, so Zitate aus historischen Zusammenhängen zu hören, und irgendwie fühlt man sich da berührt vom Geist der Geschichte oder was auch immer, der Bedeutung des vergangenen Ereignisses. Und genau, deshalb haben wir vorhin angefangen zu recherchieren, was es so für Zitate im Zusammenhang mit Geschichte gibt. Ein ziemlich schlecht gelauntes hatte ich Stefan vorhin schon vorgelesen.
Genau.
Und du hast nicht erraten, dass es Nietzsche war.
Genau.
Okay, ich fange mit einem einfachen an. Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte.
Lenin.
Nee.
Nicht?
Nee. Du hast ihn vorhin schon genannt bei dem Nietzsche-Zitat.
Marx, dann war es. Okay,
ja.
Aber hätte ich tatsächlich eher gesagt, das ist, okay. Nee, okay.
In der Vergangenheitsform formuliertes Zitat. Ich glaube, das Originalzitat ist in Englisch. I loved history because to me history was like watching a movie. Ich mochte Geschichte, weil sich für mich die Geschichte immer wieder anfühlte wie ein Spielfilm.
Keine Ahnung. Muss ja jemand sein, der in der Zeit lebt, in der es schon Filme gab, logischerweise. Klingt so ein bisschen nach Schriftsteller. Hemingway oder so.
Du wirst gleich verstehen, warum ich lache, wenn du erfährst, wer es war. Nee, anderes Medium.
Ein Regisseur.
Mhm.
Da kenne ich mich allerdings sehr, sehr schlecht aus.
Den kennst du aber.
Ist nicht Fritz Lang, ist ja auch im Englischen, im Original. Das muss.
Nee, bisschen später als Fritz Lang. Lebt noch.
Lebt noch. Hitch? Nee, Hitch lebt nicht mehr.
Man könnte sagen, jemand, der sich kreativ mit Geschichte beschäftigt hat in seinen Filmen.
Ach so,
und sie auch
wie heißt er? Once Upon a Time in Hollywood. Wie heißt er?
Ja, Quentin
Tarantino. Genau. Ah, okay, so modern, okay.
Was denn noch ganz schön als Zitat? Braveheart, Gandhi, Obama natürlich. Das ist vielleicht ganz schön. Ein Berliner.
Ein Berliner, das schränkt schon mal ziemlich stark ein, okay.
Wer die Enge seiner Heimat ermessen will, reise. Wer die Enge seiner Zeit ermessen will, studiere Geschichte. Hm.
Willy Brandt nicht, oder?
Nee, so pathetisch. Ach, ja, ich hab diese Weise. Na, nee, anderer Style, würde ich sagen.
Nee, aber ich weiß es nicht, ich kenn's nicht.
Tucholsky.
Ach so. Aber der war ja eigentlich auch nicht so pathetisch sonst.
Nee, pathetisch war auch auf jeden Fall das falsche Wort. Ich würde sagen anderer Style.
Hm.
Nee, da irgendwie eher aus so eine fast schon verkopfte Art humorvoll, würde ich sagen. Schwer die richtige Beschreibung zu finden. Aber schönes Zitat, finde ich. Mal gucken, eins noch, würde ich sagen. Von Walter Benjamin gibt es natürlich ganz viel. Da von dem werden wir bestimmt auch nochmal hören. Der hat ja so eine, eigentlich so eine ganz eigene Art der Geschichtsschreibung gemacht. Und zwar eigentlich fast collagehaft, also eben so kleine Zitate, Beobachtungen und Ereignisse so zusammen aufzuschreiben. Guckt man sich auch viel an als KulturwissenschaftlerIn sowas. Bisschen pessimistisches Zitat nochmal.
Mhm.
Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt.
Das kenne ich sogar, das habe ich schon mal irgendwann gelesen, aber ich kann mich nicht erinnern, wer es gesagt hat. Es klingt so ein bisschen nach 19. Jahrhundert oder vielleicht Anfang 20. Sag mal, irgendeine Angrenzung, irgendeinen Tipp?
Ich würde sagen, einer der, vielleicht hat er den Begriff Aktivismus geprägt. Also einer der großen Aktivisten des 20. Jahrhunderts.
Deutscher?
Nee.
Amerikaner?
Kontinent wäre Asien.
Oh. Gandhi?
Ja.
Aha.
Was ich auch ganz unterhaltsam finde, ist das Zitat, ein alter chinesischer Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben.
Ja, das kann ich auch. Der Fluch ist für das Jahr 2020 auf jeden Fall gut reingeknallt.
Vielleicht leben wir in diesem Fluch. Okay, ja, jetzt wirklich ein letztes noch. Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat, um wieder.
Oh, ein Konstruktivist.
Kreis zu schließen.
Ich würde sagen 20. Jahrhundert?
Nee.
Oh. 19.
Mhm.
Ein Marxist?
Nein.
Sag nochmal irgendeinen Tipp.
Kleiner Mann mit großem Einfluss.
Also Napoleon ist ja.
Doch.
Also stimmt, das ist ja 1800, ja stimmt, 1800 irgendwas, der 19. Jahrhundert, stimmt. Ja. Ah, Napoleon. Ah. Schlau.
Ja, wollen wir damit erstmal schließen?
Ja.
Gut, dann hören wir uns wieder mit der ersten Folge von 120 Folgen. Geschichte.
Genau, bis dann.
Bis dann.